Änderungsvorschlags vorstellen möchte. Natürlich Sie dann um Erörterung oder Diskussion bitte. Und letztlich sollte zumindest heute auch mal die Entscheidung stehen, ob Sie der Meinung sind, wir machen eine Stellungnahme. Und dann geht es natürlich darum, dass wir die Stellungnahme heute so langsam vorbereiten und gegebenenfalls in der nächsten Sitzung vielleicht sogar abschließen können. Außerdem möchte ich im Rahmen dieses Top 3 ein Thema ansprechen, was auch schon aus der letzten Sitzung anhängt. Und zwar ist ja im Rahmen dieses AIP ein ES-19-Sachverhalt, der die Diskutierung betrifft, vorgeschlagen. Und da wir ja in den letzten Sitzungen über ein anderes Thema, was auch die Diskutierung betrifft, schon gesprochen haben und Sie in der letzten Sitzung auch nochmal vorgeschlagen haben, dass wir da bei dem Sachverhalt dranbleiben und es gegebenenfalls im Zusammenhang mit dem AIP nochmal thematisieren, werden wir heute darauf auch nochmal zurückkommen. Und der Herr Schmidt ist extra dafür da, dass er vielleicht dazu auch was ausführlicher sagen kann. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt zunächst immer mal ganz kurz diese Inhalte des AIP vorstellen. Ich würde es vielleicht sogar so machen, dass ich die 5 Sachverhalte getrennt vorstelle und wir jedes gegebenenfalls erstmal einzeln diskutieren können und dann sehen wir am Ende weiter, wo vielleicht die meiste Musik drin steckt. Ich gehe jetzt indirekt zu der Unterlage 03a, das ist die Präsentation über. Dieser Änderungsvorschlag wurde Mitte Dezember veröffentlicht. Es steht eine Kommentierungsfrist von 90 Tagen, das heißt, die endet am 13. März. Wie schon erwähnt, sind 5 Änderungsvorschläge enthalten. Einer betrifft IFRIS 5, 2 IFRIS 7, einer IAS 19 und einer IAS 34. Und der ISB stellt zu jedem Änderungssachverhalt 2 identische Fragen, nämlich ob die Öffentlichkeit mit dem Änderungsvorschlag an sich einverstanden ist und zum Zweiten, ob sie auch mit dem Erstanwendungs- bzw. mit den Übergangsvorschriften, das heißt Erstanwendungsdatum und retrospektive oder prospektive Anwendung, einverstanden sind. Zum IFRIS 5 Änderungsvorschlag. Es wurde mit IFRIC 17 die Held for Distribution Bewertung oder Kategorie eingeführt. Und es hat eine Anfrage gegeben, die darauf hinweist, dass bei der Anwendung von bestimmten Textziffern, also 26 bis 29, Unklarheit besteht, wie diese im Zusammenhang mit dieser Held for Distribution Kategorie zu verstehen sind. Und auf der Folie 5, das ist die erste zu diesem Unterthema, habe ich das mal dargestellt. Also die Textziffern 26 bis 29 betreffen die Bilanzierung, wenn für den schon immer geregelten Plan of Sale die Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Jetzt wurde der Plan of Distribution nachträglich eingefügt und es gibt keine explizite Aussage, wie zu bilanzieren ist, wenn hierfür die Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Nachdem es diskutiert wurde, gab es relativ schnell Klarheit. Es ist mehr oder weniger aus Versehen, dass hier diese Textziffern nicht entsprechend ergänzt wurden. Und somit wird jetzt mit diesem Änderungsvorschlag klargestellt, wie zu bilanzieren ist, wenn ein Plan of Distribution nicht mehr vorliegt, beziehungsweise die Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Und wie es jetzt genau geregelt ist, habe ich ebenfalls mal grafisch aufbereitet. Das ist auf Folie 6. Es ist also so, dass wie bisher, wenn ein Plan of Sale besteht und die Kriterien aber nicht mehr erfüllt sind, dass die Bewertung des Held for Sale zu beenden ist, was aber nicht heißt, dass es automatisch ein Held for Distribution ist. Und es wird jetzt auch klargestellt, dass wenn ein Plan of Distribution vorlag und hierfür die Kriterien nicht mehr erfüllt sind, dann die Bewertung dieser Held for Distribution zu beenden ist, aber dass es nicht automatisch auf einen Held for Sale hinausläuft. Und es wird nochmal ausdrücklich erklärt, also es gibt ja die Bewertung, die also weder für einen Plan of Sale noch für einen Plan of Distribution besteht. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein direkter Wechsel von dem einen Plan in den anderen vorliegt. Weshalb dann also, nenne ich hier mal so, ein nahtloser Wechsel, weshalb dann und nur in diesem Fall dann wirklich von der Bewertung des Held for Distribution auf die Bewertung als Held for Sale überzugehen ist. Gut, dann wird noch vorgeschlagen, dass diese Änderung ab 01.01.2016 anzuwenden ist und dass sie nicht rückwirkend erfolgen soll. Soweit die Änderungsvorschläge zu diesem ersten Sachverhalt. Und ich bitte zunächst mal um Hinweise, Signale oder Meinungen von Ihnen, was diesen Vorschlag betrifft.
Also ich habe jetzt keine Indikation, irgendwas an diesem Vorschlag zu kritisieren. Für mich ist er sachgerecht.
Ich könnte hinzufügen, dass EFRAG vorgestern den Draft Comment Letter veröffentlicht hat und dass sie im Prinzip zustimmen, dass sie aber zwei Anmerkungen haben. Zum einen, jetzt müsste ich eigentlich den Text mitgebracht haben, sind sie der Meinung, dass in Paragraph 26b man dazu sagen müsste, dass ein Change of a Plan of Sale to a Plan of Distribution oder auch umgekehrt nicht ein Remeasurement hervorruft, sondern grundsätzlich, sondern dass dafür auch die Kriterien in Paragraphen 6 bis 12a gelten. Ich glaube, dass man sich dem relativ anschließen kann, weil wenn die Kriterien vorne so genannt sind, dann soll das hinten nicht ausgehebelt werden, um es mal so auszudrücken. Das ist also eine relativ wahrscheinlich eher redaktionelle Angelegenheit. Was vielleicht etwas bemerkenswerter ist, Sie sind der Meinung, sinnigerweise, dass das Ganze retrospektiv anzuwenden sei. In our view, if a change in plan had resulted in the remeasurement of either an asset or a disposal group in a previous period, an entity had already collected all the relevant information at the time of the change in the plan. Therefore, we believe that the risk of using hindsight in these circumstances is limited and outweighed by the benefit of having comparable information. Ist eine Frage der Abwägung, dass der ISB hier mal das freundlichere Angebot der prospektiven Anwendung gemacht hat. Dem wird normalerweise keiner widersprechen. Ob man sich wirklich immer auf das hohe Pferd der retrospektiven Anwendung schwingen soll oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber insofern möchte ich das schon mal als potenzielle Differenz hinterlegen.
Okay, dann gibt es keine weiteren Anmerkungen.
Das hieße, aber man könnte sich dazu äußern, ob man sich EFRAG anschließt. Wie gesagt, das mit diesem minder redaktionellen, da kann man nochmal in den Text gucken, das ist aber nachgelagert. Nur ob prospektiv oder retrospektiv, das ist was, da sollte schon eine Meinung hier bestehen.
Aber ist das denn ein materieller Unterschied? Weil bisher habe ich faktisch einen nicht geregelten Sachverhalt. Und wenn ich jetzt das anwende, wie es geregelt werden soll, also faktisch vorzeitig anwende, dann habe ich trotzdem nicht falsch bilanziert. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das echt ein materieller Unterschied ist.
Unterschied besteht, also ich kann mir vorstellen, dass in dem einen Fall, der jetzt hier geregelt ist, wenn bei Held for Distribution die Kriterien wegfallen, dass ich dann aufhöre, kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders bilanziert hat. Also ich glaube, der schwierige Fall ist eher, wenn ich hin und her springe, entweder sage ich verkaufe oder ich spalte es ab an die Anteilseigner. Und da war ja dann auch in der Anfrage immer halt die andere Möglichkeit, dass, wenn ein solcher Wechsel stattfindet, ich erstmal wieder rausgehe aus dem IFRS 5, dann gibt es gewisse Vorgaben, dann muss ich so tun, als hätte ich eigentlich nie IFRS 5 gemacht, rückgehen, und das hat dann auch gewisse Auswirkungen, Bilanz und D&V, und dann wieder reingehe.
Müsste das denn so machen, oder ist das schon eine Art der Auslegung?
Das war eine Art der Auslegung, also sonst, andere haben gesagt, nein, der Standard gibt auch her, dass du drin bleibst. So. Jetzt ist halt die Frage jetzt von der Vergleichbarkeit her, wenn ich sage, ja, jemand hat so bilanziert, wie es gerade dargestellt hat, macht es da nicht Sinn, dass er retrospektiv die Vorjahre dann auch anpasst. Ich muss ehrlich sagen, also bin da relativ, ich habe da wirklich keine Meinung dazu. Also ich verstehe, dass man sagen kann, die Zahlen müssten eigentlich da sein, denn man, wenn man zurückgeht, dann ist es ja eigentlich einfacher, wenn man in IFRS 5 bleibt. Man muss ja eigentlich keine neuen Werte erheben. Behaupte ich jetzt mal so auf ersten Blick. Von daher wäre es einfach, ob man dieses Fass jetzt aufmacht, denn ich glaube, so oft sind die Sachen jetzt auch nicht unbedingt vorgekommen. Also ich habe auch kein Problem mit dem Prospektiv. Also dass da jetzt riesige Verwerfungen in den Vorjahren dadurch sind, wenn ich jetzt rausgegangen bin und wieder rein. Aber mir fehlen da einfach die Vorstellung, was das für eine Auswirkung gehabt hätte. Wenn das wirklich eine riesen Auswirkung wäre, könnte man schon sagen, eigentlich ist Retrospektiv.
Und so weit retrospektiv kann es ja gar nicht gehen, weil das ist ja schon weg.
Ist dann weg letztlich.
Ja. Ja, und ich meine, worüber man auch nachdenken könnte, wenn der Erstanwendungszeitpunkt 1.1.2015 ist. Held for Sale, also im Prinzip habe ich ja immer nur diese Jahresperiode, also innerhalb eines Jahres muss das Ganze ja, wenn dann eh erfolgt sein, mit Spin-off. Ja. Das heißt, wenn ich faktisch damit jetzt in 2014 um die Ecke komme, dann wissen die Unternehmen eh für 2015, wie damit umzugehen ist, selbst wenn die retrospektive Anwendung gefordert ist. Das heißt, ich kann eigentlich meine Bilanzierung ab 2015 schon entsprechend umstellen für die neuen Fälle, die dann neu reinkommen, und habe eigentlich gar keinen neuen. Es ist nur im Prinzip den Zwang, die Interpretation mehr oder minder schon vorzeitig anzuwenden, weil ich ja nicht wirklich faktisch irgendwelche Hindernisse habe, diese Sichtweise jetzt schon anzuwenden. Wenn wir da was identifizieren, was uns daran hindern würde, dann hätte ich ein Problem damit. Aber so würde ich sagen, gut, man könnte sich darauf einstellen.
Aber dann hieß es ja, dass man sagt, man kann auch ruhig retrospektiv reinschreiben.
Genau, weil es keine Auswirkung hat, weil ich für die Fälle, bei denen ich ab 2015 plane, die zu verkaufen.
Es sei denn, jemand macht, und das wäre dann disziplinierend, und macht, obwohl er das alles kennt, macht jetzt noch trotzdem noch mal das andere.
Das ist natürlich aus einer praktischen Perspektive heraus beurteilt jetzt.
Ja, so gut.
Ich habe verschiedene Argumente festgehalten, die offenbar für eine retrospektive Anwendung sprechen.
Und damit an sich der EFRAG-Konklusion anschließen.
Mhm. Weiß nicht, bin ich nicht ganz dabei, weil eigentlich wollen wir ja hin und wieder, dass Dinge auch nur prospektiv anzuwenden sind. Und hier dürfte noch nicht mal jemand was dagegen haben, der grundsätzlich für eine retrospektive Anwendung ist, weil es materiell keinen Unterschied am Schluss macht. Also sollten wir das vielleicht nicht unbedingt zerschießen, wenn man das jetzt hier mal reinschreibt.
Also es mag kein sachliches Argument sein, aber von den 5 Vorschlägen ist das der einzige, für den die prospektive Anwendung vorgeschlagen wird. Alle anderen werden rückwirkend vorgeschlagen.
Dann sollten wir hier bei prospektiv bleiben, wenn das ausgewogen ist. Also ich sehe den Punkt auch so, ich würde das Thema gar nicht von unserer Seite nicht aufmachen. Weil es hat sowieso keine Auswirkungen.
Habe ich vernommen. Dann glaube ich, dass jetzt der Punkt ist und wir zum zweiten Thema übergehen können. Zweite Thema, zweiter Änderungsvorschlag betrifft IFRS 7 Servicing Contracts. Ausgangspunkt ist die IFRS 7 Änderung von Oktober 2010, Angaben bei Transfers. Und daraus ergibt sich eine Unklarheit bei der Anwendung der Textziffer 42c. Und zwar stellt ein Servicing Contract ein Continuing Involvement dar, ist die konkrete Frage. Und Auslöser dieser Unklarheit ist eine Spezialregelung in 42c unter Ziffer C und in dem Beispiel B30, da werden bestimmte Bedingungen genannt, wann kein Continuing Involvement vorliegt. Und dort wird das Thema Servicing Contracts nicht erwähnt, sodass nach der Diskussion sich die Frage wirklich stellt, ob damit Servicing Contracts eventuell auch ausgenommen sind oder nicht. So. Und jetzt gibt es einen Änderungsvorschlag, der klarstellt, Servicing Contracts stellen auf jeden Fall ein Continuing Involvement dar, zumindest für Zwecke dieser Angaben nach Textziffer 42 fortfolgend. Und das war eigentlich auch schon immer so die Absicht, aber es soll eben jetzt klargestellt werden. Erste Anwendung ebenfalls ab 2016 rückwirkend. Haben Sie hier Anmerkungen oder sehen Sie Probleme mit dem Vorschlag?
Wir müssen nochmal. Ich meine beim Lesen des, ich finde es jetzt in den Folien nicht, aber sehr wahrscheinlich ist es dann in dem Papier selbst. Sie haben gerade gesagt, ein Servicing ist in jedem Fall Continuing Involvement. Oder wurde da nicht gesagt, wenn ein Risiko beim Servicer verbleibt? Also wenn der irgendwo, wenn er jetzt nicht so richtig performt und nicht Geld eintreibt oder wie auch immer, dann gibt es eben halt weniger.
Genau, letzteres ist gemeint. Letzteres. Und deshalb wäre auch meine einzige Anmerkung, dass es vielleicht hilfreich wäre, auch eine Negativabgrenzung zu bringen. Also wann ist ein Servicing-Contract kein Continuing Involvement?
Da gelten doch die allgemeinen Kriterien meines Erachtens. Das ist ja nur eine Klarstellung jetzt, weil Servicing-Contracts da in den Beispielen dazu geführt haben, dass einige sagen, es ist generell Servicing-Contract ausgenommen. Oder soll eben klargestellt werden, nicht. Natürlich müssen Kriterien, die allgemeinen Kriterien für ein Continuing Involvement müssen erfüllt sein. Also muss ich natürlich einen Servicing-Contract angucken, ob er die erfüllt oder nicht, und dann nur gilt das. Aber jetzt da zu sagen, welche Servicing-Contracts sind und welche nicht, ist, glaube ich, zu viel. Oder?
Servicing muss praktisch losgelöst sein von der Weiterentwicklung desjenigen, was da
zu viel ist. Für die Standardtextergänzung, aber...
Es steht, Christoph, im B30a, ich habe jetzt gerade mal geguckt, da wird es klar gemacht. Da wird nochmal gesagt, ja, also wenn das die allgemeinen Kriterien, dann in § 42 und dann wird dieses Beispiel auch gebracht mit einem erfolgsabhängigen Fee.
Ja.
Und dann steht similar fixed fee. It is not paid in full. Okay, das ist dann auch wieder so. Also von daher, da wird es eigentlich dann, glaube ich, klar gemacht. Und ich glaube dann, wenn ein Fall da ist, ich kriege auf jeden Fall feste Fee, egal was passiert, egal wie ich performe. Das
ist es
ja wahrscheinlich nicht geben.
Kein Continuing.
Also ich höre raus, dass Sie der Meinung sind, so wie ich es nicht formuliert habe, aber wie B30a es konkret sagt, dass es doch ausreichend differenziert wird. Und demnach gibt es keine, ich sage, kritischen Anmerkungen zu diesem Änderungsvorschlag. Dann kommen wir zum nächsten Änderungsvorschlag, der betrifft wiederum Vers 7, und zwar die Anwendung bei verkürzten Zwischenabschlüssen. Auch hier war Auslöser eine IFRS 7-Änderung von 2011, da ging es um Angaben bei der Saldierung oder beim Offsetting, und hier ist bei einer Textziffer eine Unklarheit entstanden, nämlich ob die Angaben zur Saldierung in jeglichen Zwischenabschlüssen zu machen sind oder nur nach Maßgabe von IS 34, der ja ein Prinzip enthält, wann in verkürzten Zwischenabschlüssen bestimmte Informationen zu machen sind. Und hier ist der Änderungsvorschlag konkret eine Klarstellung, dass ja, es sollte bewusst keine Änderung von IS 34 erfolgen. Das heißt, es gilt weiterhin das Grundprinzip nach IS 34, nämlich dass Angaben in verkürzten Zwischenabschlüssen nur zu machen sind, wenn ein Weglassen irreführend wäre, und dieses Grundprinzip natürlich auch für die Regeln oder für die Angaben bei Saldierung gelten soll. Dann gab es hier noch den kleinen Diskussionspunkt, dass, ob eine Änderung für das erste Jahr der Anwendung überhaupt notwendig ist, weil das erste Jahr der Anwendung ja jetzt schon verstrichen ist, aber man hat gesagt, naja, aus formalen Gründen machen wir den Standard trotzdem sauber. Kurzum, eine klarstellende Textziffer, die eigentlich gar nichts ändern soll, und das Grundprinzip von IS 34 bleibt demnach bestehen. Würden Sie sagen, die Änderung ist in Ordnung, oder sehen Sie kritische Punkte, haben Sie andere Hinweise?
Ja, ich finde, die Änderung ist in Ordnung. Nur der Folgegedanke ist, dass in IS 34 die Listen teilweise zu ausführlich sind, was dann doch anzugeben ist. Aber das ist, hat nichts mit der Änderung hier zu tun. Ich wollte es mal sagen, ja, dass die Related Parties Angaben oder sonst was lauter unnützes Zeug da drin ist. Deshalb auch sehr viele IFRS 7-Angaben, die meines Erachtens nicht so wichtig sind für eine Zwischenberichterstattung.
Also ich teile die Meinung, es ist aber genau wie bei den Vorthemen, die wir auch schon hatten. Über jedes dieser Themen sind wir im letzten halben Jahr vorbeigekommen, weil die alle im Interpretation Committee in irgendeiner Form waren, und dann gesagt, hey, ja, das ist eigentlich relativ eindeutig, wir heilen das so und das Ganze läuft über ein Annual Improvement. Das hat sowohl Guido als auch ich in Teilen hier schon vorgestellt, und da sind wir auch nie in Anführungszeichen, haben wir auch nie irgendwie einen kritischen Aspekt identifiziert, wo wir dran hängen geblieben sind. Insofern wundert es mich auch nicht, dass wir jetzt relativ schnell natürlich kommen.
Nein, hier gibt es schon, könnte ich natürlich viele User sagen, das ist ja genau diese Problem mit dem Netting, was ich zwischen USGAP und IFRS, das ist ja gerade der Hintergrund hier. Und viele sagen, es ist ja eigentlich gemacht worden, um das vergleichbar zu machen. Nur jetzt mache ich es nur einmal im Jahr vergleichbar eigentlich. Natürlich ist das, stimmt dem Zürcher dann auch zugestimmt hier, dass das, was ich so zu machen ist. Nur natürlich, es gibt schon kritische Stimmen. Das ist nur mein Punkt.
Aber ich kann,
wenn vielen Usern, die sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung, sondern es sollte zu jedem Quartal, sollte das eigentlich angegeben werden, um die Vergleichbarkeit zwischen US-Banken und europäischen Banken oder IFRS-Anwendern möglich zu machen.
Aber dann muss man sich genau überlegen, was in IFRS-34...
I know, because, das ist eine richtige, sage ich mal, glaube ich, Anwendung und was ich eine richtige Änderung hier, aber nur, wie du gesagt hast, es gäbe keine kritischen Stimmen. Also die gibt es schon, dass man das jetzt so macht und nicht anders macht.
Ich meine, freiwillig kann ich diese Vergleichbarkeit ja auch immer erzeugen und wenn das für meine Branche besonders wichtig ist, dann ist es noch jedenfalls anders, weil du sagst ja selber, es ist eigentlich ein branchenbezogenes Thema. Es ist kein Thema, was jetzt die gesamte Industrie eigentlich betrifft. Und dann ist dann jeder gefangen, nur weil man die Banken vergleichbar machen will. Dann muss man meines Erachtens auch noch einen Weg einschlagen.
Also man könnte sicherlich das durchaus nochmal ansprechen, denn in der Tat wird die Frage, ob ich es im verkürzten Abschluss angeben soll oder nicht, hier ja nicht beantwortet. Nur gesagt, das regelt nicht IFRS 7, sondern ES 34.
Genau, und wenn ich für ES 34 denke, es ist so wichtig, so eklatant wichtig. Ja. Aber das wäre. Ich meine, wenn sich die Banken vergleichbar machen wollen, ist es doch ihnen doch nicht ungenommen, das zu tun. Es ist ja nicht verboten. Ganz im Gegenteil.
Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich würde vielleicht sogar erwarten, dass Finanzinstitute es freiwillig machen, um mir halt zu zeigen, eigentlich ist unsere Bilanz kürzer. Und daher könnte das schon sein, dass es auch freiwillig gemacht wird. Ich glaube, also wenn man jetzt sagt, 34 fordert, wenn ein Weglassen irreführende Informationen bedeutet, das wäre natürlich interessant, mal zu überlegen, ist das der Fall, wenn meine Peer Group oder eine wichtige Banken in der Peer Group immer nach US GAAP bilanzieren und das sieht anders aus.
Das wäre ja, ein bisschen weit. Muss das ja quartärlich berichtet werden. Also ja, ist das anders. Die müssen quartärlich die Angaben machen.
Aber jetzt zu sagen, weil die es anders machen, muss ich es auch nach 34 machen, weil sonst wäre es irreführend, ist glaube ich ein bisschen weit. Ja, gut.
Es eröffnet zumindest mehr Spielraum den Preparern, was sie denn tatsächlich machen können oder wollen. Schlecht für einen Enforcer. In erster Linie, insofern werden sich da wahrscheinlich dann wirklich erst Ressourcen bilden. Aber dass ich aufgrund dessen, nur weil ich die Banken vergleichbar machen will, jetzt allen vorschreibe, quartärlich das zu machen, da bin ich kein Freund von.
Es ist Herr Schlimmer, weil Sie es ansprechen mit den Enforcer. Also ESMA hat mal eine Entscheidung veröffentlicht. Und zwar war das Thema, da hat ein Unternehmen zum 31.12. eine ganz normale Pension Liability gehabt. Und zum Halbjahr ist es dann plötzlich ein Asset geworden. Und dazu haben sie nichts geschrieben. Und da hat ESMA gesagt, das steht zwar nicht im IAS 34-Katalog, aber das ist so, das hätte man, wer das liest, der ist da informationsneugierig und der hätte was dazu lesen wollen. Ergo enforcen wir das. Also ESMA ist auch veröffentlicht, eine veröffentlichte Entscheidung, dass sie gesagt haben, da fehlen Informationen, die ein Adressat erwartet hätte. Ergo ist der Zwischenabschluss fehlerhaft. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, wenn das quasi ein regelmäßiges Problem ist. Also wenn man sagt, die Saldierungsvorschriften müssen, wir wollen das vergleichbar haben, ob man da nicht eine explizite Regel dazu bräuchte, weil es schien ja dann absurd zu sein, wenn man sich dann quasi auf diese Sondervorschrift sozusagen beruft. Und das ist in dem Sinne nicht der Tenor der Entscheidung. Der Tenor war ja im Grunde, weil es jetzt so eine einmalige Wendung ist, müsste das erläutert werden. Nichtsdestotrotz könnte man trotzdem natürlich sagen, wenn das bei der Bank wichtig ist, ist es eine Information, die anzugeben ist und könnte das Argument dann trotzdem nutzbar machen. Aber wahrscheinlich wäre es dann an sich sinnvoller, es dann auch für die Banken dann so zu regeln. Aber ESMA hat da wenig Hemmungen gehabt, zu sagen, okay, wir enforcen es, was mich als persönlich als Entscheidung überrascht hat.
Wäre wären Sie denn einverstanden, wenn wir in der Stellungnahme zumindest den Hinweis anbringen, den Sie ja auch gegeben haben, dass schon, dass diese Klarstellung vom Prinzip richtig ist, aber die eigentliche Frage, ob diese konkrete Angabe hier zu machen ist und die ja besonders brisant ist, damit leider nicht beantwortet ist und man es vielleicht einfach so in den Raum stellen könnte, ob es nicht, man hier nochmal drüber nachdenkt, ob man diese darüber nochmal, ob man das klarer regeln sollte oder ob es immer noch beim Grundprinzip bleibt. Aber auf jeden Fall, dass diese Frage, diese interessante Fragestellung damit ja nicht beantwortet wird.
Das Problem ist meines Erachtens an der Stelle, dass ich es kaum klarer regeln kann, weil ich keine branchenspezifischen Regeln habe. Ich kann ja nicht sagen, okay, wenn du Bank bist, musst du es machen, das haben wir nirgendwo anders stehen. Oder wenn du Bankgeschäft betreibst. Das haben wir in keinem Standard, auch mit Versicherungen, Versicherungsgeschäft. So, und dann ist wieder die Frage für alle Corporates etc., wann hänge ich denn nun am Fliegenfänger und wann nicht? Und ich weiß nicht, ob man das wirklich im Wording anders hinbekommt, praktisch gesprochen, als Standardsetter. Es sei denn, man macht eine große Ausnahme.
In der Diskussion bei EFRAG hat, warum auch immer, ein Franzose, Nicolas de Pariaré, aufgebracht, ob denn der ISB sich überhaupt mit Enforcern und Prüfern ins Benehmen gesetzt hätte, weil ja bei der Zwischenberichterstattung das alles so ein Thema wäre, was denn da überhaupt geprüft würde und was denn da überhaupt enforced würde. Es hat der eine oder andere mal so locker aus dem Ärmel gesagt, dass selbstverständlich der ISB sich pausenlos mit allen Enforcern und Prüfern ins Benehmen setzt. IS 34 ist natürlich ja sowieso so ein etwas schwieriges Pflaster, weil halt der ISB damals schon, oder es war ja noch das ISC, gesagt hat, wir machen jetzt mal was. Es ist im Wesentlichen regulatorisches Territorium mit der Zwischenberichterstattung und es ist ein ziemliches Abstraktionsniveau, weil man sich halt da nicht so reinhängen wollte und dass nun die lokalen oder regionalen Enforcer da mal alle gleich sind und dass überhaupt auch die Prüfungsanforderungen gleich sind, das ist nicht so. Und insofern ist der Untergrund, auf dem man sich bewegt, nicht ganz so in Beton gegossen, wie das bei einigen anderen Standards ist. Nichtsdestoweniger trotz Wüste oder sollte man eigentlich in der Lage sein, abstrakte Regeln zu finden. Aber es ist, hat noch so einen leichten zusätzlichen Twist da drin.
Herr Schlemmer, ich würde auch nicht vorschlagen, dass man sagt, für Banken muss das so gelten. Wir hatten ja im IS-34 sind ja, wie Sie sagten, allgemein abstrakte Regeln, denn zum Beispiel Saison-Einflüsse. Das ist natürlich auch immer branchenspezifisch. Also, dass man irgendwie eine allgemeine Formulierung hat, sobald ein Sachverhalt für eine Branche besonders wichtig ist, sozusagen, dann soll da trotzdem drauf eingegangen werden. Da hätte man das abgefrühstückt, ohne dass man jetzt sagt, die Banken müssen das machen. Also, weil das könnte ja auch für andere Branchen, könnten ja auch andere Effekte relevant sein.
Die Vergleichbarkeit des Geschäfts signifikante Bedeutung hat. Ja, vorsichtig, weil ja, da müsste man sich überlegen, auch in Zukunft, ich denke jetzt mal an Finanzinstrumente, wo US GAAP und IFRS auseinanderlaufen, müsste man sagen, überall da, wo du eine Peer Group hast, wo US-amerikanische Unternehmen mit bilanzieren, da musst du im Zwischenabschluss immer angeben, in den Notes, so sehe es aus, wenn ich nach US GAAP bilanziere, Abgang, Impairment und so weiter und so fort, also ich weiß nicht, ob wir diese Büchse öffnen wollen, also ich glaube nicht, dass man das regeln kann. Ja, da zurückhaltend zu fragen, guckt euch die Sache doch mal an, versucht die mal irgendwie in 34 reinzunehmen. Weil also die Idee ist ja hier, die Vergleichbarkeit mit den US-Banken herzustellen, so, weil die anders bilanzieren. Und das wird in Zukunft in vielen Fällen und nicht nur bei Banken auch so sein. Und wenn man das macht, dann müsste ich sagen, immer da, wenn wesentliche Bilanzierungsunterschiede sind, dann bitte mach mal in dem Interim-Abschluss auch eine Angabe dazu. Das ist, glaube ich, ein bisschen...
Vielleicht schreiben wir einfach, wartet bitte, bis das EFRS-9-Paket endlich geklärt ist. Und da Harmonie besteht doch nicht. Also ja, Fazit wäre dann von der Mehrheit, dass wir sagen, okay, wir gehen darauf nicht ein, auf diesen Unterschied EFRS-US-GAAP und dass das potenziell dann für den Quartalsabschluss doch wichtig und sinnvoll wäre. Also ich könnte mich damit anfreunden zu sagen, okay, einmal im Jahresabschluss, alles gut. Und sonst ist es ja jedem freiwillig überlassen, diese Angabe zu tätigen.
Keine weiteren Anmerkungen zu diesem Punkt. Dann gehen wir weiter. Und ich schlage mal vor, dass ich kurz springe und den fünften Änderungsvorschlag zuerst anspreche. weil der vermutlich etwas kürzer oder unkritischer ist, vermutlich. Wir sind bei IS-34 und es geht um eine Angabe, die anderswo im Zwischenbericht zu erfolgen darf. Hier wurde die Frage eingereicht oder der Hinweis eingereicht, dass eine Unklarheit besteht, was mit anderswo gemeint ist. Und zwar geht es konkret darum, anderswo im Zwischenbericht heißt das anders, also außerhalb des Anhangs, aber innerhalb des Abschlusses oder auch außerhalb des Zwischenabschlusses. Und nun mal wird es durch eine Textziffer klargestellt, also gemeint ist eine Angabe, die im Zwischenabschluss erfolgt, darf aber auch anderswo im Zwischenbericht, das heißt sogar außerhalb des Abschlusses erfolgen. Dann sollte aber, das wird hier ergänzt, ein Querverweis aus dem Zwischenabschluss herausgegeben werden. Und es wird auch nochmal ganz klargestellt, was ein Zwischenbericht oder welcher Zwischenbericht mit anderswo gemeint ist, nämlich einer, der zeitgleich herausgegeben wird mit dem Abschluss und der für dieselbe Periode veröffentlicht wird. Um also hier gar keine Zweifel offen zu lassen. Und es wird auch noch in der Erklärung ergänzt, dass implizit das eben schon immer so gemeint war und jetzt soll es einfach nur klargestellt werden und damit ändert sich implizit nichts. Erstanwendung zum gleichen Zeitpunkt, ebenfalls rückwirkend. Sehen Sie hier Schwierigkeiten oder haben Sie andere Hinweise zu dem Änderungsvorschlag?
Ich habe nur kurze Frage. Der Querverweis, sollte der drin sein oder soll er drin sein?
Ich kann ja nochmal ganz schnell gucken, wie der Wortlaut konkret ist. Ich meine, es muss. Ist eine Pflicht.
Or by cross-reference.
Ich bin jetzt ein bisschen gründenkackerisch. Ich will einfach mal fragen, was ist same time? Ist das same date? Oder ist das same week? Also Zeit kann ja gleiche Uhrzeit, gleicher Tag, gleiche Woche, gleicher Monat.
Ja, schlimmer, wenn ich das vielleicht hinzufügen darf. However, Efrak believes that the ISB should clarify what it means by.
Yeah.
On the same terms as in the interim financial statements and at the same time as this phrase is not well understood. In particular, we note here that important jurisdictional differences exist in the requirements governing the review, publication and communication of interim financial information.
Hat Efrak ja eine gute Arbeit gemacht, ja. Nein, aber man könnte auch noch darüber diskutieren, was denn sinnvoll ist, weil ich ehrlicherweise glaube, dass es eventuell sogar schwierig ist, das am gleichen Tag zu erreichen. Also ich bin jetzt kein, ich weiß nicht, welche regulatorischen Erfordernisse bestimmte Branchen oder Gruppen haben und wo ist der Unterschied, wenn es in der gleichen Woche ist? Oder kann es sein, dass bedingt durch bestimmte Prozesse ich eventuell gar nicht, es ist mir gar nicht möglich ist, es am gleichen Tag zu machen, sondern einen Tag später? Und ist das dann schädlich? Also darüber müsste man meines Erachtens mal diskutieren.
Also ich will mich nicht groß einmischen, aber ich glaube, der Gedanke ist, dass es sogar im selben Dokument theoretisch sein müsste, aber wenn man aus irgendwelchen Gründen es in zwei PDFs veröffentlicht oder so, dass das schon erlaubt ist, aber es muss irgendwie zusammengehören und das ist vielleicht nicht dieselbe Minute, aber wohl doch für eher der gleiche Tag.
Und wenn Sie doch mit Cross-Referenzen die Verpflichtung wissen, müssen doch beide Dokumente zeitgleich verfügbar sein. Es macht doch keinen Sinn, eine Cross-Referenz zu haben auf ein Dokument, was eine Woche später veröffentlicht wird. Ich meine, das ist doch eigentlich Common Sense, oder? Ja,
demnächst mal
muss man das jetzt, muss man das regeln?
Also ich glaube auch, dass man da natürlich drüber diskutieren kann, wenn man unbedingt will. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur bei Enforcer, sondern auch bei Abschlussprüfern relativ klar ist, was damit gemeint ist. Und das wird dann auch, ja, aber in dem Fall, ich glaube, da kann man wirklich nicht groß drüber diskutieren, weil der Sinn und Zweck, der dahinter steht, ist, glaube ich, klar. Ich verstehe, dass man auch in the same terms, wenn jetzt jemand unbedingt darüber diskutieren will, aber...
Also eine Kursreferenz kann ich natürlich auch machen, wenn ich das andere Dokument zwei Tage eher veröffentlicht habe, dann ist es vielleicht sogar einfacher. Also der Fall, dass ich auf ein zukünftiges Dokument verweise, naja, nun gut, aber es kann eben sein, dass ich zwei Tage vor irgendwie ein Statement. Wie gesagt, das ist ja eine regulatorische Sache in irgendwelchen Ländern. Wir schauen jetzt vielleicht hier mit unserer deutschen oder europäischen Brille, was weiß ich, wie das in Papua-Neuguinea aussieht. Und daher der Hintergrund der Frage, ist es der gleiche Tag oder ist es eben so, wenn es, was ist mit same time, könnte eben auch gemeint sein, eben halt 16 Stunden vorher und die Datumsgrenze wird halt überschritten.
Darf ich denn daraus schließen, dass Sie nach allen Argumenten doch sich einverstanden erklären und nur nochmal nachfragen, sollen wir diese Formulierung same time und same terms aufgreifen?
Ich würde den Hinweis, ich denke, den kann man geben. Ist meines Erachtens verwirken wir uns was damit, wenn man, wo ist der Unterschied, ob man jetzt, wenn man wirklich der Auffassung ist, dann reinschreibt same date. So. Ja, date ist immer nur ein Tag. Meines Erachtens same date. Ja, klar, das würde dann
same point in time.
Ja.
Es nehmen ja noch viele andere Stellungen dazu und ich glaube, in Deutschland würde man das so verstehen, dass das innerhalb des Finanzberichts sein muss. Nicht irgendwie, dass man verweist auf eine Pressemitteilung eine Woche vorher oder sonst irgendwas. Und deshalb wäre ich eher dafür, das nicht aufzugreifen. Aber
das ist ja genau der Punkt. Beurteile ich das jetzt aus der rein deutschen Perspektive und unter unserem in Anführungszeichen Kulturverständnis oder... Mir ist es egal, ich haare auch nicht darauf, das unbedingt zu verändern.
Ich nehme das Argument zunächst mal auf und wenn wir über die Stellungnahme dann endgültig beschließen, dann können Sie ja nochmal sich konkret äußern. Und bis dahin lassen wir es zumindest mal nicht untergehen. Gut, dann kommen wir endlich zum heiß ersehnten und somit letzten Änderungsvorschlag. Es geht um IS-19, die Diskontierung und wie Sie alle ja im Prinzip wissen, ist ein Änderungsvorschlag ein einziges Wort. Es geht darum, dass bei der Diskontierung der Verpflichtung ja Bonds heranzuziehen sind und hier wird bei der Bedingung, dass wenn die Markttiefe für High-Quality Corporate Bonds nicht vorliegt, dann Government Bonds heranzuziehen sind und hier wird die Regelung, dass bisher Corporate Bonds eines Landes heranzuziehen sind, nun umgeformuliert in Corporate Bonds einer bestimmten Währung. Ja, dass der Zweck, das Grundprinzip dahinter ist, dass man eben sozusagen die möglichst, also währungskongruente und möglichst laufzeitkongruente Bonds heranzieht, um die Verpflichtung zu diskontieren, das ist ja nichts Neues. Ich würde an dieser Stelle vielleicht erstmal meinen Kollegen fragen, ob er irgend noch was dazu erklären möchte oder was ergänzen möchte. Wenn nicht, ist wieder die Frage an Sie, welche Äußerungen Sie zu diesem Änderungsvorschlag haben und insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja die Diskontierung auch in anderen Punkten bisher schon diskutiert wurde.
Dann versuche ich mal den Beitrag zu machen. EFRAG hat, das hat Herr Große aber auch vor dem Conference Call, weiß gar nicht mehr, Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer, war festgestellt, alles Mögliche in den Topf geworfen und irgendwo kann man an dieser Stelle anfangen, die gesamte Liste aller Bedenken zu aller Vorkommnisse, um die Diskontierung in IAS-19 aufzubringen. Man kann sagen, soweit wollen sie letzten Endes nicht gehen, und sie haben das auch wieder etwas zurückgenommen, dass also alles Mögliche erst noch geregelt werden müsste bis, man kann aber auch genauso gut sagen, dass hier eine Stelle aufgegriffen wird, die der Klärung bedarf und es hilfreich ist, wenigstens diese eine schon mal zu klären, obwohl wir uns natürlich darüber im Klaren sind, dass es noch ein paar andere gibt. Ob man dann bei der Lösung glücklich ist, da kommen sie auch noch auf ein paar specific concerns. The amendments could result in anomalous outcomes when a jurisdiction adopts a stronger currency, example giving US dollar, for trading purposes, even if the fundamentals of these two jurisdictions are not comparable, example given Republic of Ecuador that uses US dollar as currency. Und wie gesagt, man kann mit der Lösung glücklich sein, man kann mit der Lösung unglücklich sein. Dass irgendwo Klärungsbedarf bestand, ist wahrscheinlich unbestritten. Und dass es noch eine Liste anderer Dinge gibt, die man eigentlich auch noch machen könnte, ist auch klar. Sie haben es, wie gesagt, etwas zurückgenommen und nicht gerade es auf das fundamentale Research-Projekt zur Diskontierung zurückgezogen. Ich sehe da vielleicht zu Unrecht, weiß ich nicht, so ein bisschen die Idee, dass EFAG fast überall versucht, ein Fass aufzumachen und bei nichts zufrieden ist, wenn nur irgendetwas Schmales geregelt wird. Und ich denke, der Fachausschuss muss sich irgendwo dazu durchringen, ob er sagt, gut, an einen Teil wird jetzt ein Haken gemacht, dass da noch andere sind, das wissen wir alle, aber dann ist wenigstens das schon mal weg. Und natürlich unter der Voraussetzung, dass einem das jetzt so mit der Currency gefällt.
Vielleicht eine dumme Frage, aber mal hier die Kollegen von den Finanzinstitutionen wissen das vielleicht am besten. Ein Government kann nur Bonds begeben in der eigenen Währung? Fragezeichen. Oder, also die Bundesregierung kann auch US-Dollar allein begeben.
Könnte.
Aber dann ist es interessant, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, ich muss auf Government-Bonds gehen, denominated in that currency shall be used. Weil was ist eigentlich die Currency? Wenn ich nicht mehr auf Countries gehe, welche Currency muss ich denn
anlegen? Die Currency der Verbindlichkeit natürlich. Das ist doch das Thema. Currency.
Vielleicht darf ich mal kurz erwähnen, dass im Wortlaut der Textziffer bei der Verwendung von Staatsanleihen, also sozusagen die Alternative, schon immer das Wort Currency dastand. Nur in der Formulierung, wenn die Markttiefe für Corporate Bonds nicht hinreichend ist. Und dann ist bei Corporate Bonds der Zusatz in Countries gegeben. Und dieser Wortlaut soll geändert werden in Currencies. Das heißt, wenn es jetzt um die konkrete Frage geht, ob eine Regierung in anderen Währungen öffnen kann, an der Stelle ist nichts fraglich gewesen und nichts geändert worden.
Jetzt habe ich auch mal einen Punkt. Also wenn jetzt alle möglichen Länder können Euro-Government-Anleihen begeben, dann heißt das doch, ich bin gar nicht restricted, es geht gar nicht um die Eurozone, sondern es geht um die gesamte Welt. Ich müsste eigentlich hingehen und sagen, macht Australien das Government irgendwelche Euro-Anleihen? Müsste ich alles mit reinnehmen. Auch Hochzinsländer, irgendwelche, die kurz vorm Zusammenbruch sind, müsste ich alle mit reinnehmen, wenn die Euro-Anleihen begeben. Ist das...
Also, das wird hier gar nicht angesprochen, wie jetzt mit den Government-Bonds umgegangen werden soll. Das heißt dann bloß, dass die Unternehmensanleihen auf Euro lauten sollen. Das heißt, man müsste dann auch Unternehmensanleihen.
Das ist bisher schon.
Ja, okay, aber also der Hintergrund war jetzt, dass das heißt, habe ich jetzt einen Euro, wenn die jetzt auf Euro lauten, die Unternehmensanleihen, soll ich dann nur Deutschland betrachten oder nur Frankreich? Oder nehme ich dann ganz Europa?
Die Welt.
Oder beziehungsweise, das ist jetzt für mich noch unklar in dem Standard, nimmt man jetzt wirklich bloß die Eurozone, Länder oder Unternehmen aus der Eurozone oder betrachtet man da nicht eigentlich die ganze Welt? Nach der Formulierung müsste man weltweit die Unternehmensanleihen berücksichtigen, die auf Euro lauten.
Und Government.
Und das gleiche dann für Government, ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht so ganz klar ist, weil worüber wir immer nachgedacht haben, war, es kann dann nur die Currency sein, die wirklich auch in dem Land die Currency ist. Das heißt, das wäre dann nur die Eurozone. Wenn ich aber das jetzt hier so lese, dann und Government, also ich sag mal, Corporates können es ja sowieso in jeder Währung. Wenn Governments es auch können, dann müsste ich eigentlich weltweit gucken und mir daraus einen Zinssatz zusammenstrecken. Das wird
ja, aber es gibt es ja nicht. Die Governments könnten das natürlich, aber machen es natürlich nicht. Ein Government finanziert es natürlich in der Währung, der jetzt, was ich, wo sie das braucht, das Geld. Das braucht es nicht, sag mal, in Dollar, wenn es ein Euroland ist. Und das braucht es nicht in.
Ja, aber gibt es nicht welche, die diese Dollar brauchen, weil sie eben eine Währung haben?
Aber lass mal, ja, aber ich glaube, das ist das, aber das Thema haben wir doch immanenter, wirklich dann bei den Unternehmensanleihen, weil es gibt viele brasilianische Unternehmen, die Dollaranleihen oder Euroanleihen emittieren. So. Aber wenn die entsprechend high quality sind, ja, ich meine, die sind in der entsprechenden Währung determiniert. Ich habe das, wo komme ich auch zu einer, habe ich tatsächlich, hätte ich ein wesentlich signifikantes anderes Pricing? Das Pricing hätte ich doch nur, wenn ich sage, okay, auf Basis, ich sag mal, der Instabilität der Region insgesamt hat das dann nochmal eine Implikation auf das Unternehmen und damit dann die potenzielle Rückzahlbarkeit einer solchen Anleihe. Wenn ich sage, okay, der griechische Staat fällt zusammen, dann sind wir wieder bei dem Thema, ja, selbst wenn es ein super Unternehmen ist, in Griechenland, wenn das aber irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, dadurch dann, dass der Staat zusammenfällt, kann das überhaupt dieses Unternehmen so ein gutes Rating haben?
Ich bin bei dir, Martin, nur, da müssen wir jetzt den Versicherungsmathematikern sagen, die Moment nur, soweit ich es verstehe, Daten zugrunde legen von Corporate Bonds, High Quality aus der Eurozone, denen müssen wir sagen, ihr rechnet falsch, ihr braucht eigentlich eine viel größere Grundgesamtheit, guckt mal weltweit nach, welche Corporates, High Quality Corporate Bonds in Euro begeben.
Ja, würde ich es auch so sehen. Und ich glaube, wenn jetzt dieser Bloomberg-Ansatz, wie er heißt, verwendet wird, dass jetzt einfach aus Bloomberg oder sonstigen Datendienstleister Informationen abgerufen werden über High-Quality-Corporate-Bonds, dass dann auch die entsprechend weltweit gegriffen
das
werden.
Das ist genau der Punkt. Also es ist faktisch schon so, meines Wissens, dass man über die Eurozone hinaus entsprechend agiert.
Also wenn man noch diesen iBox-Index nimmt zum Beispiel, da war es jetzt bloß auf europäische Unternehmen beschränkt. Das heißt, da müsste man darauf achten, dass der Index, auch wenn man einen Index verwendet, dass der weltweit...
Ich sage nur, im Moment gibt es viele, die aufgrund die iBox rechnen eigentlich. Wäre das falsch?
Ja. Ja.
Dann ja. Das ist mir nicht bewusst. Und
ich meine, wir das sehen das ja alle so und sagen, estimate. Ist doch klar, ihr müsst die da nehmen, aber ich glaube nicht, dass das bisher herrschende Meinung war.
Also ist mal, es dann ich mal falsch, wenn es, was ich, ein hochliquider Markt in Europa für High-Quality Corporate Bonds gibt in Euro, ist es doch nicht falsch, den zu nehmen. Steht im Standard gar nicht drin. Wenn es nochmal in Amerika vielleicht auch nochmal ein Euro-dominated Bondmarkt, was ich von Corporates gibt, der auch liquide ist. Das heißt doch nicht, dass ich jetzt einen weltweiten Index nehmen muss. Das heißt doch nur, dass ich, was ich...
Nee, Martin, wenn du...
Wo steht das denn drin?
Das Problem ist, wenn du in Euro das beschränkst, dann kann es sein, dass du irgendwo Langläufer kaum noch hast und fängst dann an rum zu extrapolieren.
Dann muss ich
natürlich
weiter gucken. Aber wenn ich
sage... Aber ich muss doch immer eigentlich die beste Lösung nehmen. Und wenn ich einen größeren Grund...
Wenn ich einen liquiden Markt habe, einen liquiden Markt in Europa von High-Quality Corporate Bonds...
Also hier steht Currency und da kann ich nicht hingehen und sagen, ich lasse mal irgendwelche Bonds, die in der Currency drin sind, raus, die High-Quality sind.
Das spürst du denn nicht, wenn das ein liquider Markt ist?
Was heißt ein liquider? Für einen Bond macht der liquide sein, dann nehme ich einen Bond.
Ein Bond ist natürlich nicht, sage ich mal, im Endeffekt.
Doch, es geht ja um die Liquidität des Bonds an sich, wird der gehandelt.
Da kann ich nicht sagen. Darf ich mal eine ganz einfache Frage stellen? Sehen Sie eher ein Problem darin, wenn zum Beispiel bei der Euro-Währung jetzt durch so eine Regelung auch exotische Bonds heranzuziehen wären, mit einem vielleicht viel schlechteren Rating? Oder ist eher das Problem, dass viel bessere Bonds herangezogen werden müssen von Unternehmen, die beispielsweise eben in Ecuador sind und sich nicht nur auf
das Rating auf landeseigene nicht betroffen. Also ich meine, man guckt halt weiter alle Euro-Bonds und AA und besser.
Ja.
Und was man da findet, müsste man mit einbeziehen.
Ich könnte mir aber doch so oder würde, um ob können oder wollen oder müssen, mal außen vor zu lassen, gegebenenfalls ein anderes Zinsniveau einhandeln, weil das Zinsniveau auf einem anderen Kontinent potenziell einen höheren Ausschlag hat.
Ist es ja meines Erachtens nicht, weil es ist ja ein Euro denominiert, das heißt, es hängt dann in Anführungszeichen an der... Ich habe ja keine lokale Währung. Das Einzige, was ich meines Erachtens, was im Pricing eine Implikation hätte, nur das müssten die Ratingagenturen wenn dann berücksichtigen, ist, dass das Land ein so großes Maß an Instabilität und Chaos aufweist, dass gleichwohl das Unternehmen eigentlich sonst immer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, 100% Eigenkapital hat, dann in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es zum Zusammenbruch in dem Land kommt.
Ich verstehe da nicht so furchtbar viel von, aber Ihr Hinweis auf die Brasilianer war für mich, die haben die dasselbe Zinsniveau wie wir im Moment.
In Euro ja, in lokaler Währung nein.
Ich glaube, also da spielt auch noch dieses Rating Ceiling, was aus den Ländern herauskommt, dann mit eine Rolle. Also wenn ein Land ein Rating von BBB hat, kann ein Unternehmen aus diesem Land, wird es nie ein AAA bekommen. Also das war auch eine Kritik, die jetzt im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion über den Discount-Faktor.
So, und dann fallen die Unternehmen aus diesen Ländern natürlich dann grundsätzlich raus. Weil sie können Anleihen in Euro begeben, ja, aber die werden nie entsprechend hoch geratet werden.
Ja, dann, worüber reden wir denn eigentlich?
Chaos-Länder sind also nicht
mit dabei. Wer hat denn in der Eurozone noch AA? Als Land. Die anderen müssen wir alle rausnehmen. Die Government, die Corporate Ones. Da bleiben ja nur noch wir und Niederlande, weiß ich nicht. Nein. Ja doch, muss ja so. Wenn das dieses, ich meine, die Ziele habe ich auch schon gehört, das Argument. Ich finde das nur ein bisschen seltsam. Ich sag mal nur, wir sind uns einig darüber, was hier gesagt wird, ist, du musst alle High-Quality Corporate Bonds in unserem Fall in Euro nehmen, wenn die Verbindlichkeit. Du musst sie alle nehmen. Du kannst nicht sagen, ich guck mal nur in der Eurozone. Hier steht in Currencies. Die Currency ist Euro. Da steht nicht a Currency in your country. Das ist ja genau das
Problem. Ich muss doch nicht einen Schnitt aus allen nehmen. Wenn ich einen repräsentativen Schnitt habe, der mir, was ich diese Discount Rate gibt schon, auf einem liquiden Markt von europäischen Corporates, wieso muss ich dann weitergucken?
Um zu sagen, es ist repräsentativ, musst du auch dann vergleichen, wenn ich alle nehmen würde.
Aber dann kann ich mich auch auswählen. Ich kann auch davon ausgehen, dass da, ich meine, das haben wir eben gesagt, ich kann davon ausgehen, wenn ich, was ich, offene Märkte habe. Also im Endeffekt, weiß ich, wenn es noch, weiß ich, Corporates gibt in Brasilien, die in Euro, sage ich mal, von mir aus emittiert haben und die auch AAA oder AA sind, dass da keine großen Unterschiede sind.
Doch, weil es kann sein, dass du in anderen Ländern eine andere Laufzeit hast. Von mir aus, ich weiß nicht, ob es so ist, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, in Europa hast du eher Kurzläufer, 5 oder 10 Jahre, während die Verbindlichkeiten der Pensionen liegen eher bei 15 plus. Dann musst du anfangen rumzurechnen, extrapolieren. Ja, da kommt dann irgendwo ein, kannst du dann, hast du 100 Basispunkte, Unterschied, kannst du eins aussuchen. Wenn du in anderen Ländern, ich sage jetzt nur, wenn es so wäre, mehr Langläufer hast, dann kommst du auf einen ganz anderen Zinssatz.
Ich glaube, Martin meinte jetzt unter den gleichen Durationsbedingungen. Wenn du natürlich.
Ja, aber wenn es so ist, dann musst du aber trotzdem vorher dir alles angucken und sagen, wie ist denn weltweit? Und wenn meine Durationsbedingungen in Europa genau dieselben sind, dann musst du alles berechnen und sagen, dann kommt der selbe, dann kann ich auch direkt alle nehmen. Also weniger Arbeit ist es nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, was aber, nochmal, also da sollten wir nochmal nachfragen. Ich glaube nicht, dass das allgemein so bewusst ist. Ich glaube, viele gehen hin und sagen, wir nehmen die aus der Eurozone. Ich weiß nicht, ich finde es wie Ihre Erfahrungen, aber meine sind da eher.
Es bietet sich doch dann vielleicht an, dass man das tatsächlich, sage ich mal, diese konkrete Fragestellung, die spielt dann unsere Arbeitsgruppe Pensionen, dass die mal uns dann.
Es mag sein, dass ich da
falsch Zeit geben, sage ich mal, was die Lage ist. Ja.
Ja, die Frage ist jetzt, wann müssen wir denn hier antworten? Bis wann?
Kommentierungsfrist ist 13. März.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, weil ich würde schon ganz gern nochmal dieses Thema spiegeln, ob es ein Problem ist. Und wenn ja, dann meine ich, müsste man das hier auch adressieren. Oder nochmal nachfragen, meint ihr das wirklich so mit allen Currencies, wenn es so ist?
Darf ich an der Stelle mal einen formalen Hinweis loswerden. Die Grundregelung, wie ich zu diskontieren habe, steht ja in Textziffer 83 in Satz 1. Die ist nicht geändert worden. Das heißt, die Frage, welche Bonds ich heranziehe als zum Beispiel deutsches Unternehmen, welche Euro-Bonds, Unternehmensbonds ich nehmen muss, ist die gleiche wie schon immer. So, jetzt geht's einen Schritt weiter. Für den Fall, dass keine Markttiefe für Unternehmensbonds desselben Landes oder in Zukunft derselben Währung stehen. Das heißt, wir sind gedanklich in der nächsten Stufe und hier ist die Überlegung vielleicht umgekehrt. Wenn ich bisher eigentlich nur das Land betrachtet habe, also zum Beispiel alle deutschen Unternehmensanleihen, und jetzt wird das geändert in Währung und ich muss eben die Eurozone und vielleicht noch exotische Bonds hinzuziehen. Das ist doch die Frage, ob ich, wenn hier keine Markttiefe besteht, in exotischen Bonds dann ersatzweise eine besteht oder ob da sowieso keine ist, sodass ich praktisch den Fall gar nicht habe, dass ich die exotischsten mit einbeziehen muss und nur die mit exotisch Euro. Meine ich eben welche, die in Euro begeben wurden, aber außerhalb der Eurozone.
Ja, wieso sind die exotisch? Das ist in Currency Euro. Es geht nicht um eine Zone, es geht nicht um ein Country, es geht um eine Currency.
Exotisch meine ich dann einfach nur die Entfernung der Länder, in denen solche Bonds benötigt werden.
Ich muss nochmal was fragen. Wir haben doch eigentlich nur geändert, weiß ich jetzt, wenn es um Staatsanleihen geht. Und doch nicht um Corporates. Und den Fall, den wir diskutieren, ist doch Corporates oder nicht Corporate Bonds.
Na, es ist die Stufe, wenn man von Corporates auf Staatsanleihen übergeht. Und wenn bisher Corporates in Ländern derselben Währung und jetzt, nicht in Ländern derselben Währung, sondern in Ländern und jetzt in der Währung.
Aber es war doch nicht in Corporates in demselben Land. Das war doch nie der Fall. Also, jetzt bin ich confused. Für mich.
In Countries, which has only bought in high quality corporate bonds. Es war Countries, auf den Corporates holden. Immer die Frage, ob denn die Market was in Europa ist. Das war auch schon, das war Countries in Corporates.
Aber wir haben doch nie, weiß ich jetzt, nur auf deutsche Unternehmensanleihen geguckt, wenn wir.
Spanien, wenn ich mich recht erinnere, die gesagt haben, wir nehmen die spanischen, da haben wir keinen Deep Market und geben auf die Government und spanische Staatsanleihen hatten eine relativ hohe Verzinsung oder immer noch. Also das war schon auch ein Corporate-Thema. Ich sage ja gar nicht, dass es falsch ist, wenn ich jetzt auf wirklich alle weltweit auf alle Euro Corporate Bonds gehe, die High Quality sind. So steht das jetzt hier. Mir ist, das kann ja eigentlich auch nur so sein. Weil ich kann ja nicht sagen, ja, du nimm mal. Oder ich sage am Ende, nein, du darfst nur die nehmen, wenn du in einem Land bist, der Eurozone, dann darfst du nur die der Eurozone nehmen. Auch die Corporate Bonds. Und nicht Eurobonds, High Quality, die in Australien von mir aus ein Corporate begeben hat. Könnte ich so regeln. Aber so steht es hier im Moment nicht. Ist auch nicht gewollt.
Ist auch nicht sinnvoll.
Ist auch nicht sinnvoll, ja, aber.
Weil ich meine, auf die Government zu gehen, muss die letzte Stufe sein.
Bei den Corporates bist du schon alle
leben. Ich weiß.
Müsste dann auch alle, wenn es so etwas gibt, das mag dann eher exotischer sein, auch alle Government Bonds nehmen. Und die können ja dann Schrott sein. Da steht ja nicht High Quality. Die in Euro begeben werden. Die muss ich alle nehmen. Ist eine klare Regelung. Nur nochmal, ich finde es eine gute Idee, dass wir unsere Arbeitsgruppe nochmal befragen, wie da im Moment, weil viele haben ja das nicht so gesehen wie Spanien. Die haben gesagt, ja, das ist richtig, ich muss. Und ich war der Meinung immer, die haben gesagt, ich muss die Eurozone nehmen. Also nicht weltweit mir alle Corporate Bonds in Euro angucken. Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich lass mich da gerne das Bessere belehren.
Guido, also meines Erachtens mit den Government Bonds, das ist für mich nochmal ein Sonderthema, wo man eigentlich gesondert drüber philosophieren müsste. Weil was ist denn tatsächlich, wenn ich ein Land habe, wo die Government Bonds eventuell sogar ein schlechteres Rating haben als die Unternehmen Bonds? Ja? Dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, diese Fallback-Lösung so zu haben, sondern es ist allemal besser, als ich sag mal auf Triple B Unternehmensbonds zu gehen, als auf C-Rated Government Bonds. Und da hat der Standard vielleicht an sich noch irgendwie Verbesserungspotenzial. Das kann man hier jetzt.
Das ist aber der Punkt, den wir. Ich meine, da wäre ich dafür, auch nochmal einen Satz reinzuschreiben. Fragen, wir haben festgestellt, dass der Teil der Anfrage, die wir gestellt haben, ob man nicht auch bei Government Bonds High Quality irgendwo mal auf der Strecke verloren gegangen ist. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich weiß gar nicht wo, irgendwann war das nicht mehr auf der Agenda. Das ist auf einmal irgendwo verloren gegangen.
Das ist ja das Thema,
ja,
das
du jetzt so ansprichst.
Ja, aber implizit über dein Thema hinweg, ja, muss ich dann nicht alle Governance Bonds nehmen, die auf jeden Fall in Euro determiniert sind. Und da würde ich dann eben auch sagen, nee, das ist Mumpitz, wenn ich irgendwie Länder habe, wo die Governance Bonds in Euro eben unter die oder sonst was geratet sind, die da mit reinzunehmen. Das passt gar nicht.
Vorschlagen, wenn wir die AGB-Lösung diesen 5 Jahren Durchschnitt zu haben.
Die will man jetzt schon wieder.
Also ich würde dann nochmal die AG kontaktieren, dort die Frage adressieren, wie in der AG oder die AG-Mitglieder, welche Erfahrung die damit haben, ob dann die Unternehmensanleihen, aber auch die Staatsanleihen aus einem weltweiten Pool herausgenommen werden oder ob die nur jetzt aus Ländern der Eurozone verwendet werden und wie die das sehen und dann die Ergebnisse sozusagen Ihnen in der nächsten Sitzung nochmal vorstellen und darauf aufbauend dann eine Stellungnahme ans ISB erarbeiten.
Ich dachte, wir könnten doch eigentlich ganz gut, wir haben das hier eben so zwischen Tür und Angel schon mal angesprochen, die Gelegenheit nutzen, wenn im Februar Philippe Danjou und vor allen Dingen Michael Stewart hier sind, sie zu befragen. Das heißt, wäre das nicht ein Thema, was wir in unserer Unterhaltung mit dem Besuch aus London im Februar ohnehin aufnehmen sollten, was aber dann voraussetzt, dass wir hiermit schon so weit sind bis zu unserer Februarsitzung. Aber ich meine, wenn sie dann schon mal hierher kommen, dann wäre das doch.
Das Charmante ist ja, ich meine, Michael Stewart hat die Diskussion, die wir im Interpretation Committee darüber geführt hat, auch mitbekommen und Philippe dann die Bordsicht. Und kann man das ganz gut abgleichen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Vorschlag.
Das heißt, wir haben dann zwei Gelegenheiten, wo wir uns Input holen können, um auf der Basis dann die Diskussion auf jeden Fall hier fortsetzen zu können. Gut, dann haben wir alle Änderungsvorschläge zunächst durchgesprochen. Ich habe sämtliche Hinweise vermerkt und ich würde Ihnen dann für die Februarsitzung schon einen Stellungnahmeentwurf vorlegen. Wohl wissend, dass mindestens das ES-19-Thema jetzt noch nicht abschließend diskutiert ist, aber ich mache mal noch den Hinweis, was formal angeht, dass die Februarsitzung im Rahmen der Kommentierungsfrist schon ihre letzte Sitzung ist. Das heißt, ich würde dann auch mal als Ziel vorschlagen, dass wir die Stellungnahme zumindest weitgehend in der Sitzung abschließen können.
Ich würde gerne noch mal kurz auf den EFRAG Cover Letter zurückkommen. Sie sagen, also alles Mögliche gefällt Ihnen und wie auch immer. However, we note a number of circumstances in which it is unclear if the proposals would result in an outcome that is consistent with the objectives the ISB is trying to achieve. Example, given jurisdictions adopting stronger currencies of other countries, jurisdictions that have a deep market of high quality corporate bonds sharing a single currency with other countries and interactions, und das hatten wir vorhin meines noch nicht, between local requirements on post-employment benefit liabilities and on plan assets. Ist das ein Twist, den wir da überhaupt reinbringen wollen? Oder sind wir der Meinung, dass wir zumindest so im näheren Umfeld keine Interaction between local requirements on post-employment benefit liabilities und plan assets haben, die uns da irgendwie in die Quere kommen? Oder sind wir da hinreichend schizophren zwischen HGB und IFAS, dass uns das nicht weiter irritiert. Therefore, EFRAG believes that the ISB before finalizing these proposals, das ist dieser Hinweis, wo man denkt, könnte eine Weile dauern, should explain the rationale in selecting and using a discount rate to measure post-employment benefit obligations so that constituents can exercise judgment in applying the requirements in Paragraph 83.
Mir fällt es jetzt schwer zu beurteilen. Ich hätte jetzt gesagt, das würde ich mit der Pension-Gruppe auch nochmal diskutieren und würde das da copy-paste diesen Absatz reinnehmen und sagen, was ist eure Meinung dazu? Spiegelt uns die mal.
Gut. Wenn Sie keine weiteren Anmerkungen haben, das scheint auch nicht der Fall zu sein, dann beschließen wir das Thema für diese Sitzung und ich danke Ihnen sehr.
Dann schließen wir jetzt AIP und gehen zu den Long-Term Investments über.